So, wie üblich von mir, hört man mich gut auch hinten? Sehr gut, okay. Ich freue mich, hier zu stehen. Heute ist der vierte Advent. Das ist eine Zeit in der christlichen Welt, eine Zeit der Erwartung. Und da beschneiden sich genau die Feste dieses Jahr beziehungsweise alle Jahre wieder, beschneiden sich die jüdischen Tage mit den christlichen Tagen überein, die Zeit der Erwartung in der christlichen Welt und die Zeit der Hoffnung, des Lichtes in der jüdischen Welt. Zwar haben diese Feste irgendwie zwei verschiedene Hintergründe, gibt es selbstverständlich inhaltlich Übereinstimmungen, aber das sind zwei verschiedene Feste inhaltlich. Ich meine jetzt Weihnachten und Chanukka, aber irgendwie in beiden sehen wir die Hoffnung auf Wunder, die Gott in dieser Welt tut und auf sein Eingreifen in diese Welt. Und Chanukka bezeugt das Eingreifen Gottes in die Geschehnisse. Und Weihnachten bezeugt das Gleiche, das Eingreifen Gottes in die Geschichte sein Kommen. Und es ist so, dass vor Weihnachten irgendwie in einer Gemeinde so gewisse Spannung gibt, gewisse Erwartung, gewisse Festlichkeit ist vorhanden. Mit Gedanken, klar, wie wird dieses Fest dann gefeiert? Wo verbringt man das Fest? Wo geht man hin? Wo kommt man her? Das sind dann die Fragen, die sich viele Gläubige auch stellen. Ich möchte direkt mit dem biblischen Text anfangen, den wir heute auch zum Predigttext haben. Das ist dann Römerbrief, Kapitel 15. Der Predigttext ist ab Vers 8 bis Vers 13. Ich fange bei dem 7. Vers schon an. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat zu Gottes Herrlichkeit. Denn ich sage, dass Christus, der Messias, ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen. Damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinem Namen Lob singen. Und wieder sagt er, seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volk. Und wieder, lobt den Herrn, alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Und wieder sagt Jesaja, es wird sein die Wurzel Isais. Und der da aufsteht, über die Nationen zu herrschen, auf den werden die Nationen hoffen. Der Herr der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreicht seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. So der Text, ein sehr, sehr passender Text. Und der Prediger, wenn er sich vorbereitet, das ist nicht nur bei mir so, sondern auch ja vermutlich bei den meisten Predigern, gibt es selbstverständlich den Text, den man vor Augen hat. Dann gibt es auch die Zeit, zu der die Predigt gesprochen wird. Das heißt, der Kontext der Menschen, die den Text ausgelegt bekommen, die die Predigt zu hören bekommen, der bestimmt auch irgendwie die Richtung, in der der Text ausgelegt wird, beziehungsweise wie die Predigt gesagt wird. Das heißt, der eigentliche Kontext ist nicht nur der biblische Kontext für die Auslegung, für die Predigt, für den Prediger, sondern auch die Situation, in der sich der Zuhörer befindet oder befinden kann. Denn dieser Text soll ein lebendiges Wort werden, in die Geschichte einsprechen und nicht in die allgemeine Weltgeschichte, sondern in die Geschichte der Menschen, die es hören. Deswegen ist ja auch logisch, dass kurz vor Weihnachten ich das auch ja im Hinterkopf habe. Aha, okay, die Menschen warten auf das Kommen, die Menschen warten auf die Erfüllung der Hoffnung. Gleichzeitig möchte ich zu dem Text auch eine biblische Perspektive, biblische Betrachtungsweise hinzufügen. Wir werden den Psalm 117 nochmal lesen im Laufe der Predigt, weil dieser Psalm eine Perspektive anbietet, diesen Text zusätzlich zu betrachten. Das heißt einmal die Erwartung von euch sehr wahrscheinlich, wann er soll hier zu Weihnachten was sagen, der Sohn Gottes kommt in diese Welt, das Licht kommt in diese Welt. Deswegen wurde auch ja diese Lesung, diese wunderbare Lesung aus Jesaja 49 gewählt. Und gleichzeitig die Perspektive, die ich hinzufüge, Psalm 117 und die Erfüllung dieses Psalmes in dem Predigttext. Wie üblich gehen wir einmal den Predigttext durch und dann füge ich nochmal den Psalm hinzu. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, wie das von mir üblich. Ich habe bewusst mit dem Vers 7 begonnen, weil dieser Text irgendwie so den Inhalt vorherigen Kapiteln bzw. Die Intention von Paulus bei dem Schreiben der vorherigen Kapitel so richtig hervorhebt. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Messias euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. So, das ist die Schlussfolgerung von dem Theologe, von den theologischen Teilen, von den wichtigen theologischen Teilen, die Paulus vorher gebracht hat. Aber das Ziel, ich sage das bewusst auch als Theologe, das Ziel von Paulus war jetzt nicht in erster Linie die Überbringung der Theologie, der Dogmatik, sondern die Dogmatik oder die Theologie hat bei Paulus eine Anwendung. Das heißt, die Theologie, die Inhalte bei Paulus sind anwendungsorientiert. Und deswegen, wenn er über Vielfalt in der Gemeinde, Juden und Nichtjuden, Israel und die Nationen, die Schwachen, die Starken, wer sind die Schwachen, wer sind die Starken, wenn er über diese Themen spricht, dann hat er nicht das Ziel, um eine Beschreibung abzuliefern, so sieht es theologisch aus. Die Gemeinde ist vielfältig, die Gemeinde lebt in einer Einheit. Sondern Vers 7, deshalb nehmt einander auf, wie auch der Messias euch aufgenommen hat. Das heißt, diese Vielfalt, dieses Zusammenspielen der unterschiedlichen Teile der Gemeinde führen zu der Annahme untereinander. Warum? Weil die Grundlage für die Gemeinde ist, der Messias hat euch auch angenommen und aufgenommen. Denn ich sage, dass Messias ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen. Das, was er im ersten Kapitel schon gesagt hat, dass der Messias gekommen ist und das Evangelium zuerst den Juden, dann den Nationen gilt, ja, alle werden irgendwie angesprochen, beide können damit ein Problem haben, denn der jüdische König, der ist ja gekreuzigt worden als König der Juden, der jüdische König regiert nicht nur über die Juden, ja, tut uns leid, regiert nicht nur über die Juden und vertritt dann nicht nur die Interessen des Volkes Israels, sondern der Nationen. Ein Problem für die Juden. Für die Nichtjuden ist es auch ein Problem, weil ein jüdischer König regiert über uns. Problematisch. Dass Jesus bekannterweise ja ein Jude war, ist es ja, ich brauche das hier nicht zu wiederholen, das ist allen bekannt. Auch wenn hier und da er als Palästinenser angesprochen wird, naja, jüdische Mutter, so laut jüdischem Gesetz und Brauch, gebärt oder bringt meistens einen Juden auf die Welt. Naja, so waren die Umstände damals, bis heute hat sich nichts geändert. Das heißt, für die Nationen kann das auch ein Problem sein, dass der jüdische König über sie herrscht und regiert. Es gibt aber einen Unterschied und das versucht Paulus in den vorherigen Kapiteln etwas deutlicher zu zeigen. Unterschied in der Theologie, nicht in der Aufnahme, nicht in der Annahme durch den Messias. Das heißt, die Annahme, wenn einer angenommen ist, wenn einer aufgenommen ist im Leib, ist er Teil des Leibes. Aber was davor und was die theologischen Hintergründe angeht, gibt es schon Unterschiede. Beschneidung ist hier bekannterweise nicht, es geht nicht darum, dass die Beschnittenen geben die Grundlage, warum der Messias sie annimmt, beziehungsweise warum der Diener wird, sondern es geht um die Israeliten. Sie werden im Neuen Testament auch einfach schlicht die Beschneidung, und da werden selbstverständlich alle mit gemeint sein, die Frauen und die Männer, alle sind gemeint, es geht um Israel. Der Messias ist ein Diener der Beschneidung geworden. Warum? Wahrheit. Wahrheit ist etwas, rein griechisch gesprochen, ist etwas, was eine Tatsache ist. Auch im Jüdischen ist eher so mal die Festigkeit ist da eher im Vordergrund. Beides stimmt. Es geht darum, dass Gott den Vätern etwas versprochen hat. Und das haben wir schon in anderen Texten gesehen, auch vor allem im Römerbrief, dieses Versprechen, was an das Volk Israel gegeben wurde, ist die Grundlage für die Verheißung für die Nationen. Weil, wenn die Nationen einen zuverlässigen, einen treuen Gott sich wünschen, dann muss der treue Gott eigentlich sein Wort halten und treu sein zu dem, was er versprochen hat. Denn sonst kann sein, dass ein paar Generationen später kommt ein Nächster und sagt, ne, tut mir leid, ich habe mir anders überlegt. Nein, diese Grundlage der Verheißung an die Väter Israels ist die Grundlage für alle Nationen. Das gibt uns Hoffnung. Das gibt den Nationen die Hoffnung, allen Israeliten und den Nationen gibt die Hoffnung, dass das, was Jeschua gemacht hat, das, was Jesus gemacht hat, fest ist. Anders funktioniert es nicht. Deswegen in erster Linie selbstverständlich die Erfüllung der Versprechen an das Volk Israel. König der Juden, der wurde dem Volk Israel versprochen. Und weiter, damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten, um der Barmherzigkeit oder Gnade willen, wie geschrieben, darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinen Namen Lob singen. Das ist wichtig, ein wichtiger Aspekt. Ich bin etwas geschwächt. Ein wichtiger Aspekt, was Paulus hier macht, oder eine wichtige Sache, die Paulus hier macht, ist eine Anreihung der Bibeltexte, zwar in unterschiedliche Variationen, mal zitierte aus dem griechischen Alten Testament, aus dem griechischen Tanach, mal zitierte einfach die Propheten, wie sie geschrieben haben. Da gibt es ja feine Unterschiede. Das ist eine nebensächliche Sache für die Predigt. Er zitiert hier Bibeltexte, die zeigen sollen, dass Gott Israels nicht nur Gott Israels ist. Ist auch logisch, wenn das Volk Israel an einen Gott glaubt, der ein Schöpfer des Universums ist, dann kann Gott Israels nicht nur irgendwie so kleinig sein und nur bei dem Volk Israel sein. Das heißt, dass Gott Israels ist a priori Gott der Nation und Gott des Universums. Er ist ja der Schöpfer. Deswegen ist das einerseits logisch, aber andererseits möchte Paulus auch durch die Anreihung der Schriften, hier haben wir Zitate aus den Propheten, aus dem Gesetz, hier haben wir Zitate aus den Schriften und Psalmen, er reiht im Prinzip aus allen biblischen Büchern irgendwie so ein paar Worte aneinander, um zu zeigen, die Nationen gehören dazu. Die waren nie ausgeschlossen aus dieser Hoffnung, die das Volk Israel bekommen sollte. Darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinem Namen Lob singen. Und wieder sagt er, seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volk. Ja, das gehört dazu. Gott offenbart sich, Gott, vor allem Jesaja 49 haben wir gelesen, zwar ist da so der Inhalt, irgendwie steht das Volk Israel im Fokus, aber gleichzeitig werden in Kapitel 49 Prophet Jesaja, das war die Lesung, die Thomas gelesen hat, da werden die Nationen mit angesprochen. Die gehören, die kommen irgendwie dazu. Seid fröhliche Nationen mit seinem Volk und wieder lobt den Volk, alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen, der Psalmen. Und wieder sagt Jesaja, es wird sein die Wurzel Israels und der da aufsteht, über die Nationen zu herrschen, auf den werden die Nationen hoffen. In der jüdischen Tradition wird vor allem dieser Text aus dem Propheten Jesaja, der wird regieren, der wird herrschen über die Nationen. Manche Ausleger sehen das etwas die jüdischen Ausleger sehen das in erster Linie aus der Perspektive des messianischen Reiches im Sinne, ja, das Volk Israel, das ist ja messianische Zukunft, das Volk Israel ist irgendwo in der Mitte, die ganze Welt erkennt Gott Israels und pilgert nach Israel, wie die Propheten das vorhersagen, über die ganze Welt geht die Herrschaft Gottes aus, ausgehend aus Israel, und aber in die ganze Welt. Das ist so messianische Zukunft. Wir wissen, dass die messianische Zukunft angebrochen ist mit dem Kommen von Jeschua, von Jesus. Das Licht ist in diese Welt gekommen. Da bricht die messianische Zukunft kleinschrittig ein in diese Welt, in die Geschichte. Großer Aufbruch und Aufbruch der messianischen Zeit ist selbstverständlich durch den Tod und Auferstehung. Aber hier bei der Geburt ist ja sehen wir kleine Schritte. Bei seiner Lehre mit den Jüngern sehen wir, wie kleinschrittig das Königreich in der Welt verkündigt wird. Für die Nationen. Deswegen die Herrschung über die Nationen der Wurzel Isais ist nicht einfach auf die Zukunft zu verlegen, sondern mit dem Kommen Jesu gleichzusetzen. Da sind die Nationen, da werden die regiert. Nicht einfach mit dem Zepter, mit der Gewalt. Im Lied haben wir so schön gesungen, Zepter, seine Zepter ist die Barmherzigkeit. Ja? Auf eine andere Art und Weise wird regiert. Nicht einfach durch die Gewalt, die Barmherzigkeit, die Liebe ist da. Er herrscht über die Nationen. Und ich habe bewusst ganz am Anfang schon gesagt, dass ich nochmal Psalm 117 einmal lesen möchte, um die Erfüllung dieses Psalmes einmal nochmal vor die Augen. Wie gesagt, das ist eine Perspektive, die wunderbar zu diesem Text passt, Psalm 117, ganz kleiner Psalm. Es ist leicht, den auch ja zu lesen, der ist klein, mit viel Inhalt. Lobet den Herrn alle Nationen, rühmt ihm alle Völker. Ein Aufruf, der Psalmist, die Psalmen meines Wissens, bis heute habe ich nichts anderes gelesen, haben die Juden irgendwie für sich geschrieben, beziehungsweise die Israeliten für sich geschrieben, für den inneren Gebrauch. Und hier bei den Psalmen, die auch im Tempel vor der Gegenwart Gottes gelesen wurden, sehen wir eine Offenheit Gottes, ein Ausgehen eines Aufrufes, lobet den Herrn alle Nationen, nicht klein denkend. Hier, wir sind unter uns, es ist ein nationaler Gott, wie alle anderen Götter, ja, es gibt mehrere, jedes Volk hat seinen Gott, ja, jede Nation hat irgendwie seine Gottheit. Nein, ausgehend mit dem Bewusstsein, es ist ein Gott des Universums, ein Schöpfer, dann gehören alle Nationen dazu. Ein Aufruf zu den Nationen, rühmt ihm alle Völker. Denn mächtig über uns ist seine Gnade, die Treue des Herrn währt ewig. Halleluja, preis den Herrn, Halleluja, der Aufruf dazu. Deswegen, aus dieser Perspektive, ja, behalten wir vielleicht dann so im Kopf diesen Text im Vers 2 des Psalms, denn mächtig über uns ist seine Gnade. Die Treue des Herrn währt ewig, die ewige Treue Gottes, die Gnade, die mächtig ist. Und hier begegnet uns tatsächlich diese zwei Begriffe, diese zwei Sachen, diese zwei Seiten, die für die Grundlage für Halleluja sorgen im Kapitel 15. Denn ich sage, dass der Messias ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit, die Wahrheit, die Treue Gottes, die ewige Treue Gottes, da ist dasselbe Wort, was wir hier haben, um die Verheißung der Väter zu bestätigen. Die Wahrheit, die Treue, die im Psalm 117 angekündigt wird auf Griechisch, in der griechischen Übersetzung ist das Wort. Damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten, um der Barmherzigkeit, es geht um die Gnade, Barmherzigkeit wird hier übersetzt, das ist dasselbe Wort in diesem Fall, was auch ja in deinem Psalm benutzt wird, um die Gnade. Wenn die Nationen so gesehen es sehen, also einen wunderbaren Gott haben wir, der ist treu zu dem, was er sagt. Das ist die Grundlage für den Lob, für ein Halleluja. Deswegen sollen die Nationen auch ja preisen. Für die Treue dem Volk Israel, ja, das ist die Treue zu dem Volk Israel, kommt der Messias, zu den Urvätern, ein Versprechen Gottes geht in Erfüllung. Und gleichzeitig durch diese Erfüllung des Versprechens Gottes an das Volk Israel, diese Treue, diese Wahrheit, die ein Halleluja hervorbringt im Psalm 117, die Nationen erfahren eine Barmherzigkeit. Jetzt zusammenfassend, das wäre so die ganzen Briefe, die ganzen Texte von Paulus, es geht darum, die Menschen, die fern waren, werden zu Gott nah. Und das ist die Barmherzigkeit, das ist etwas, was sie auf einmal bekommen haben. Barmherzigkeit und Treue rufen ein Halleluja hervor oder verlangen ein Halleluja hervor von den Nationen, von den Völkern, weil die Menschen einen wunderbaren Gott erkennen. Ein Gott der Handlungen, ein Gott, der die Geschichte des einen kleinen Volkes verändert, aber auch die Geschichte der vielen Nationen verändert. Aus der Perspektive der Weihnachtszeit, die Menschen bereiten sich jetzt auf die Feier vor. Selbstverständlich, man kann nicht schweigen, man kann einfach sagen, okay, das ist das, in diesem Kommen feiern wir die Treue und die Barmherzigkeit für beide. Das soll ein Halleluja zu Weihnachten sein. Gleichzeitig möchte ich Vers 7 nicht außer Acht lassen, weil das ist ein Herzensanliegen Paulus. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Messias euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Das ist die Grundlage für Paulus, diese Theologie zu schreiben. Gegenseitige Annahme. Gegenseitige Aufnahme. Das soll da sein. Warum? Weil wir die Festigkeit, die Wahrheit Gottes erlebt haben und seine Barmherzigkeit. Wer sind wir, die Menschen, die dann sagen, no, es gibt Menschen und Menschen, es gibt Geschwister und Geschwister. Sondern wir nehmen die Menschen und vorherige Kapitel beschreiben ja Israeliten, die Nationen, die Schwachen, die Starken, unterschiedliche Gruppierungen, unterschiedliche Meinungen in der Gemeinde. Und Paulus, das ist ja Conclusion bei ihm, so eine Konklusion bei ihm, deshalb nehmt einander auf, wie auch der Messias euch aufgenommen hat, weil in ihm die Erfüllung der Treue und der Barmherzigkeit da ist. Und Vers 13, wunderbarer Vers, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreicht seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hoffnung ist etwas, man denkt, entweder hat man die Hoffnung oder nicht. Im hebräischen Denken Tikva. Ja, Hatikva ist ja Nationalhymne, die Hoffnung. Tikva ist das Wort, was hier sehr wahrscheinlich im Original stehen könnte, wenn Paulus auf Hebräisch geschrieben hätte. Hat er nicht. Den Text hat er direkt auf Griechisch verfasst, logischerweise. Aber das Denken ist da. Tikva hat was mit der Fülle zu tun, mit dem Mehrwerden. Ja? Etwas kann aufgefüllt werden. Deswegen, es soll verstärkt werden. Denn die Hoffnung hat auch etwas wie Betachon, eine Zuversicht auf etwas. Hoffnung im Römerbrief ist selbstverständlich enorm wichtig. Hoffnung ist die Erfüllung der Barmherzigkeit, die auf der Grundlage der Wahrheit, der Treue geschieht. Das heißt, der Heilige Geist soll die Gläubigen hier erfüllen mit der Hoffnung. Die Hoffnung soll verstärkt werden. Die kann verstärkt werden, weil sie die Grundlage für die Zuversicht ist. Und wenn wir das so lesen, die Barmherzigkeit ist offenbart worden für alle Nationen. Und da kann selbstverständlich auch die Hoffnung groß werden für uns alle. Er erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden. Freude und Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid, überfüllt seid, in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das wünsche ich uns, dass wir die Barmherzigkeit Gottes erfahren haben, von seiner Treue wissen, dass bei uns die Zuversicht in der Hoffnung wächst Und das alles führt vor allem zu der gegenseitigen Aufnahme, weil wir das Licht erfahren haben, weil wir die Barmherzigkeit und die Treue Gottes erfahren haben. Und diese gegenseitige Aufnahme führt vor allem kurz vor Weihnachten und die Weihnachten hin zu einem gemeinsamen Halleluja, wie auch Psalm 117 verlangt. Und hier möchte ich euch einladen, anstatt ein Amen mit mir zu sagen, einfach das Wort Halleluja. Halleluja.
Halleluja.
Amen.